Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ihr kennt wahrscheinlich folgenden Gedanken. Hey, bei dem geht eine Party, da muss ich unbedingt hin. Oder den Gedanken, da gibt es dieses eine neue Familiengadget, was alle anderen auch haben, das brauche ich unbedingt, wenn ich das nicht habe, dann entgeht mir etwas. Oder dieses eine Video, das so viele Klicks hat, gerade aktuell wahrscheinlich Seven vs. Wild, ne? Wer das nicht gesehen hat, unbedingt, ganz, ganz großartig, sonst entgeht mir etwas, wenn ich diese Dinge nicht gesehen und erlebt habe. Und ihr wisst auch alle, wie man das nennt, das nennt man FOMO, Fear of Missing Out, auf Deutsch, die Angst, etwas zu verpassen. Und diese Angst, etwas zu verpassen im Leben, ist kennzeichnend für unsere Generation heute. Wir alle, die wir hier sind, haben diese Angst in einer gewissen Weise. Und jetzt ist es so, dass es im Leben diese Ängste begründet und manchmal auch unbegründet sind. Und vielleicht hast du das ganz konkret erlebt in den letzten Jahren, vielleicht gerade in dieser Corona-Zeit, wo viele Dinge eben nicht möglich waren, wo man viele Dinge eben verpasst hat. Vielleicht war das bei dir ganz aktuell der 18. Geburtstag oder der Abiball, Dinge, die nicht stattfinden konnten. Jetzt ist es allerdings so, dass es das eine ist im Leben, wenn wir gewisse Dinge nicht erleben können, wenn gewisse Dinge wegfallen. Es ist etwas ganz anderes, wenn wir in der Gefahr laufen, das Leben selbst zu verpassen. Und in unserem Predigttext, den ich gleich lesen werde, da stellt Jesus uns einen Mann vor, der in genau dieser Angst lebte. Das war einer, der wollte sich absichern, der aus der Situation heraus, aus der er gerade kam, dort wo er stand in seinem Leben, hat er in die Zukunft geschaut und wollte wissen, wie kann ich jetzt das Beste aus meinem Leben herausholen? Wie kann ich bloß jetzt so leben, damit ich ein erfülltes Leben habe, damit ich bloß nichts verpasse in meinem Leben? Das war seine Angst. Und trotz dieser Angst, trotz aller seiner Bemühungen, das Leben eben nicht zu verpassen, hat er eben genau dieses verpasst. Deswegen habe ich diese Predigt auch überschrieben: Erfülltes Leben oder gefüllte Scheunen von der Gefahr, das Leben zu verpassen. Wir wollen hören auf Gottes Wort, und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne aufschlagen, Lukas Kapitel 12, Abvers 16. Lukas 12, Abvers 16, und aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, lasst uns einmal dazu aufstehen. Da heißt es: Er, Jesus, sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines gewissen reichen Mannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir sagen dir Lob und Dank für dieses dein Wort, das du uns heute Morgen gibst. Danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der redet, der zu uns spricht, in unser Leben, in unsere Situationen hinein. Und wir wollen dich bitten, dass wir heute lernen anhand dieses reichen Kornbauern, Herr, für unser Leben. Auf dass wir unser Leben nicht verpassen, dass wir ein erfülltes Leben leben, Herr, ein Erleben an deiner Seite, ein Leben mit dir. Und damit das in unsere Herzen eindringt, damit unser Leben verändert wird, dass wir zugerüstet werden für die Nachfolge, dass wir bereit sind, unser Leben ganz in deinen Dienst zu stellen, dafür brauchen wir deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich alle miteinander, Herr, dass du selbst das Reden und das Hören auf dein heiliges, vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen segnen magst. Amen. Ihr dürft euch gern setzen. Ihr Lieben, drei Punkte, die ich euch gerne mitgeben möchte anhand dieses Wortes, anhand des reichen Kornbauern, damit wir eben nicht Gefahr laufen, das Leben zu verpassen, sondern am Ende des Lebens sagen können, wenn wir in die Ewigkeit einziehen: Ich habe ein erfülltes Leben gelebt. Drei Punkte. Ein erster Punkt: Ich bin abhängig von Gott. Ein zweiter Punkt: Ich werde gerichtet von Gott. Und ein dritter Punkt: Ich werde erlöst durch Gott. Ein erster Punkt: Ich bin abhängig von Gott. Das, ihr Lieben, ist ein erstes, was Jesus hier deutlich macht anhand dieses Textes, dass wir in unserem Leben zu 100% abhängig sind vom Schöpfer des Universums, von Gott selbst. Und das macht Jesus eben deutlich, indem er uns diesen Bauern vorstellt, der wie jedes Jahr jetzt hingegangen ist und seine Felder beackert hat. Aber diesmal ist das ein bisschen anders gewesen. Dieses Jahr fährt er eine absolute Rekordernte ein. Also alles super gelaufen, ein Jahr voller Investitionen und jetzt diese Bombenernte. Dieses Jahr macht er nicht ein paar Tausend, sondern ein paar Millionen. Der hat so viel eingefahren, der wusste noch nicht einmal mehr, wie soll ich das Ganze unterbringen. Der wusste, so die letzten Jahre, da hat das alles noch reingepasst in meine ganzen Scheunen, aber jetzt brauche ich größere Scheunen. Das ist ein Visionär, der guckt nach vorne, der will weiterbauen, damit er eben das unterbringen kann, was er jetzt alles erlangt hat. Und aus seiner Situation heraus stellt er sich jetzt eben die Frage, wie kann ich meine Zukunft absichern? Wie kann ich jetzt am klügsten investieren, dass ich mit dem, was ich hier eben habe, bloß nichts verpasse? Und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, dann klingt das total vernünftig. Dann klingt das total logisch, diese Herangehensweise, wie der Bauer das macht. Wisst ihr, und das muss man wissen über diesen Bauern, der hat ja nichts Böses getan. Das ist ja jetzt nicht so ein gottloser Verbrecher gewesen, der irgendwie Leute abgeschlachtet hat oder sich mit Prostituierten umgeben hat, was ja in unseren Augen oft so das Schlimmste aller Übel ist, sondern dieser Mann, das war ein Geachteter, das war ein Frommer, das war ein Landwirt eben, der bekannt war für sein moralisches Leben, der vorbildlich gelebt hat, der war ehrbar, der war fleißig, der hat einfach nur gut gewirtschaftet und er fragt sich jetzt, wie kann ich dieses Kapital am besten anlegen? Das ist gut, da ist nichts verwerflich dran. Das ist ja nicht so einer, der sein Leben total an die Wand gefahren hat, wo man sagt, okay, der hat jetzt in diesem Jahr seine dritte Ehe an die Wand gefahren, ne? Selbst schuld, dass er da einen Richtspruch von Gott nachher erhält, das sehen wir gleich, sondern das ist großartig, der verprasst ja sein Geld auch nicht einfach, der überlegt sich, wie kann ich das, was ich hier habe, vernünftig anlegen. So sollen wir es ja machen, wir sollen ja gute Haushalter sein, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, an Zeit, an Kraft, an Liebe und auch an den Finanzen hier, das ist super, das ist großartig. Der ist auch bereit, nach vorne zu schauen, in die Zukunft, das Vergangene so ein bisschen hinter sich zu lassen, zu sagen, ich reiß das hinter mir ab, ich schaue nach vorne. Das ist, wie gesagt, ein Visionär. Das ist jetzt auch nicht jemand, der nur ans Arbeiten gedacht hatte. So ein Workaholic, so 24/7, immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der ist bereit, mal zu genießen, sich zur Ruhe zu setzen. Das ist super, das ist wunderbar. Dieser Mann, der rechnet mit fast allem. Nur mit einem rechnet er nicht. Mit Gott. Seht ihr das? Bei seinen ganzen Berechnungen kommt einer nicht vor. Und das ist Gott selbst. Er übersieht, dass Gott es ist, der ihm das Leben gab. Dass Gott es ist, der ihm die Gesundheit gibt, damit er überhaupt rackern konnte dort auf dem Feld. Dass Gott es ist, der das gute Wetter geschenkt hat, damit er erst diese großartige Ernte einfahren konnte. Dass Gott ihm die Möglichkeiten gab, überhaupt so zu investieren, das alles sieht er nicht. Er sieht nicht, dass er abhängig ist von Gott. Dieser Mann, der macht ja im Prinzip alles richtig im Leben. Nur die eine Sache, die hat er vergessen. Seine Abhängigkeit von Gott. Und das ist eben eine lebenswichtige Wahrheit, die uns dieser Text lehrt. Dass die Ernte unseres Lebens auf Dauer nur von denjenigen erfolgreich eingefahren wird, der auch die Rechnung mit den Wirt macht, der Gott in angemessener Weise vor Augen hat, der weiß, ich bin abhängig bei allem, was ich tue, von Gott selbst. Und das gilt es eben zu verstehen. Wenn wir nicht in der Abhängigkeit Gottes leben, dann leben wir an einem erfüllten Leben vorbei und verpassen damit das Leben. Ich habe das gerade schon erzählt, ich bin seit 2 Monaten Papa und eins kann ich über meine großartige, wundervolle Tochter sagen, sie ist alleine nicht überlebensfähig. Sie ist darauf angewiesen, dass wir als Eltern uns um sie kümmern, dass sie zum Beispiel nicht unterkühlt, dass sie immer warm angezogen ist, dass sie ihr Essen bekommt, dass sie ihren Schlaf bekommt. Die kann selbstständig, so wie sie jetzt ist, nicht überleben. Und das gilt ja für uns auch in unserem Leben, hier auf der Erde. Und ganz besonders auch im Geistlichen. Und vielleicht nicken das jetzt viele von euch ab und sagen, ja logisch, das habe ich auch so kennengelernt, das weiß ich, das habe ich vor Augen. Nur wisst ihr, leben wir oft nicht so. Denn da kommt immer wieder der Widersacher, der schafft uns Glauben zu machen, dass wir nicht in allem von Gott abhängig sind. Und dann flüstert er uns die Dinge ein. Und dann sagt er, pass mal auf, ne? Du bist da ja schon in der Jugendgruppe, du investierst ja schon und du hast ja die Absicht, da in die Mission zu gehen und sonstige Dinge zu tun. Aber Gott in allen Bereichen des Lebens, irgendwo musst du ja auch so ein bisschen autonom sein, so ein bisschen frei. Und das ist ja genau das, was im Garten Eden geschehen ist. Dieses Infragestellen des Wortes Gottes, dieses, bist du wirklich zu 100% abhängig von Gott? Nein, du musst doch selbst entscheiden. Die hatten doch im Garten Eden alles. Die hatten doch auch das erfüllte Leben. Arbeiten ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Hey, super, wer hätte das nicht gerne? Und dann glauben wir tatsächlich, dass ein erfülltes Leben außerhalb der Gegenwart Gottes möglich ist. Und so leben wir dann auch immer wieder unsere Nachfolge. Wir blenden aus, dass wir zu 100% abhängig sind vom lebendigen Gott. Und jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes. Ich bin damit eingestiegen, dass wir oft in dieser Angst leben. Haben wir alle. Angst, das Leben zu verpassen. Jetzt stelle ich eine ganz einfache Gleichung auf. Nicht, weil wir jetzt im Mathematikunterricht sind, sondern damit uns, ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen, weil das ganz, ganz einfach ist, das zu verstehen. So als würde ich sagen, 1 plus 1 gleich, die Antwort kennen wir. So ist das ja auch in unserem Glaubensleben. Wenn wir sagen, da ist er auf der einen Seite der Widersacher, der kommt, der in unser Leben Dinge immer wieder einflüstert. Und auf der anderen Seite ist eben die Angst, Dinge zu verpassen. Was machen wir dann? Was ist unsere Reaktion? Richtig, wir bauen Scheunen. So wie dieser Kornbauer eben hier, der hingeht und seine Scheunen baut. Und dann gehen wir hin und bauen eben unsere Scheune der Anerkennung. Und dann dreht sich alles nur noch darum, dass bloß meine Followerzahl auf TikTok und Instagram und wo auch immer ihr unterwegs seid, dass das eben wächst. Das ist das Entscheidende, worum alles geht. Wo sich alles drum dreht. Oder die Scheune des Reichtums. Dann geht es nur noch darum, dass ich das eine habe, dass ich das eine bekomme. Ob ich jetzt Geld habe oder nicht, ist völlig egal. Darum dreht sich dann alles. Dass ich Dinge besitze eben. Oder die Scheune der Sexualität. Auch die ist ja ganz bekannt, oder? Dann dreht sich alles nur noch darum, dass ich eben meine Sehnsüchte stille, dass mein Verlangen eben irgendwie ausgelebt werden kann. Und dann kommt man da nicht mehr von los. Oder die Scheune des Glücks. Fragt da mal nach in den Umfragen bei Instagram und Co. Was ist denn der Sinn eures Lebens? Da werden 95% der Leute euch sagen, Hauptsache ich bin glücklich. Ja, wenn Dinge manchmal auch nicht laufen mögen im Leben, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich bin glücklich. So nach dem Motto, die Dinge sind bisher alle gut gelaufen, wird auch weiterhin alles gut gehen. Ich setze auf das Glück im Leben. Und so haben wir alle unsere Scheunen, die wir versuchen eben zu füllen. Tag für Tag. Und genau das gilt ja auch für unsere Nachfolge. Dass wenn wir auf der einen Seite sagen, ich halte das ja alles für gut und für richtig und ich bin da unterwegs mit Gott, aber wenn du nicht vor Augen hast, dass die Abhängigkeit von Gott alles ist, was zählt, dann haben wir so einen Gott-Plus-Glauben, so eine Gott-Plus-Mentalität. Und damit brechen wir das erste Gebot. Das, was Gott uns gesagt hat, allein Gott verehren, niemand sonst. Aber genau das ist das, was wir tun. Gott plus mein Glück, Gott plus eben die Anerkennung. Wenn das nicht ganz ausreicht, was Gott mir gibt, ich brauche so ein Backup, so eine Absicherung irgendwie in meinem Leben. Weißt du, und das ist die erschreckende Wahrheit. Es ist praktisch möglich, dass du eine Jugendgruppe leitest, dass du deine Gebete täglich sprichst, selbst dass du jetzt hingehst und dich auf Missionseinsätze vorbereitest, ohne vor Augen zu haben, dass du zu 100% abhängig bist vom lebendigen Gott. Das ist möglich, das geht. Ich kann meine frommen Gebete sprechen, Tag für Tag. Ich kann meine Dienste wahrnehmen, ohne vor Augen zu haben. Ich bin mit jeder Faser meines Lebens an jedem einzelnen Tag von Gott abhängig. Denn Zentrum meines Lebens ist nicht Gott, sondern die gefüllten Scheunen, meine Absicherungen. Es gibt keinen Gott plus Glauben. Wenn wir uns für irgendwelche Scheunen auf dieser Erde entscheiden, entscheiden wir uns automatisch immer gegen Gott. Ihr Lieben, wisst ihr, ich kann mir vorstellen, dass dieser Kornbauer genauso gelebt hat. Das war ein frommer Mann, der ist sicherlich in jedem Gottesdienst dabei gewesen. Der saß sicherlich in der ersten Reihe vorne. Der hat bestimmt Aufgaben wahrgenommen, hat immer fleißig seinen Zehnten gegeben. Der war dabei. Wir lesen auch nichts davon, dass er Gott irgendwie total vergessen hat in dem, wie er lebte. Vielleicht saß er im Gottesdienst und hat gesagt, Gott, ich freue mich darüber, dass meine Scheunen so schön voll sind, dass es dieses Jahr so gut gelaufen ist, wunderbar. Wir lesen nicht, dass er Gott total abgelehnt hat oder dass er Gott vergessen hat, sondern dass er Gott nicht in angemessener Weise in seine Zukunftsplanung mit einbezogen hatte. Er hat sich bestimmen lassen von den Ängsten dieser Welt, deswegen hat er seine Scheune eben gebaut. Er hatte nicht vor Augen, dass da einer ist, der das erfüllte Leben bietet. Dass da einer ist, ohne den nicht ein einziger Halm auf dem Feld meines Lebens wächst. Gott allein. Und so will dieses Gleichnis uns eben kritisch prüfen. Wie sieht die Ernte meines Lebens aus? Sind es die gefüllten Scheunen? Oder ist es ein erfülltes Leben? Worauf setzt du dein Vertrauen? Und daran erinnert uns Jesus jetzt. Ihr seid abhängig von Gott. Plane dein Leben nicht ohne deinen Schöpfer. Das Problem lesen wir hier in Vers 19, wenn es heißt, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Worauf setzt du dein Vertrauen, wenn es um die Sicherheit deiner Zukunft geht? Was sind deine Güter auf viele Jahre? Am Ende zählt nur eins, habe ich Gott in angemessener Weise dabei im Blick. Zeig mein Leben, meine Nachfolge, und da muss auch ich, Paul Koch, mich immer wieder ganz kritisch prüfen. Zeig mein Leben, mein Dienst, dass ich abhängig bin von Gott selbst. Und warum das so wichtig ist, das sehen wir in einem zweiten Punkt, ein zweiter Predigtpunkt. Ich werde gerichtet von Gott. Ihr Lieben, mit den Vermögenswerten unseres Lebens ist es so, dass wir diese ja splitten können. Wir können sagen, bei den Vermögenswerten, die wir haben, pass mal auf, ein Teil lege ich auf die Bank, ein Teil ist bar bei mir zu Hause, ein dritter Teil kommt dann irgendwie in meine Rentenversicherung und ein vierter Teil kloppe ich irgendwie in ETFs, in Kryptowährungen rein und im fünften Teil kaufe ich mir ein paar Immobilien. Das geht. Bezüglich der Ewigkeit gibt es nun zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten und diese können wir nicht splitten. Entweder ich investiere in die Diesseits GmbH oder ich investiere in die Ewigkeits AG. Und der Bauer, der hat voll auf diese Diesseits GmbH alles gewettet, alles gesetzt, allein auf diesen Punkt. Und GmbH heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und das scheint ihn nicht irgendwie weiter zu stören, dass es nur eine beschränkte Haftung in diesem Punkt gibt. Dass es da keine letztgültige Haftung für alles gibt auf dieser Erde. Der fühlt sich sicher, der sagt das ja. Ich will es zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Wisst ihr, sein Reichtum, sein Erfolg, das war nicht sein Problem. Das Problem war, dass er genau das für seine Sicherheit hielt. Dieses Gleichnis lehrt uns auch in keinster Weise, dass Gott uns Reichtum nicht gönnt. Reichtum ist nicht das Problem. Ja, wir haben viele Beispiele im Neuen Testament, wo uns deutlich gemacht wird, dass wenn wir zu viel Geld haben, wenn wir zu viel Reichtum haben, uns das abhalten kann von Gott. Aber das ist nicht das, was Jesus hier durch dieses Gleichnis uns lehren möchte. Gott gönnt dir die schönen und guten Dinge auf dieser Erde. Das ist nicht das Problem. Ich habe das Gefühl, dass manche an so einen Gott glauben, der große Spielverderber ist. So nach dem Motto, wenn ich die Nachfolge bloß ernst nehme, dann muss ich irgendwie so als Eremit in der Wüste leben und darf nichts mehr besitzen. Das ist nicht das, was Jesus hier deutlich machen möchte. Ein erfülltes Leben zu führen bedeutet nicht, dass Gott mir nichts gönnt. Jesus hat nie einen Reichen aufgrund seines Reichtums abgelehnt. Das Problem ist nicht, dass das Geld schmutzig ist. Das Problem ist, dass unser Herz schmutzig ist. Das war das Problem des Bauern. Unser Herz, das die eigenen Scheunen füllen möchte. Die Scheune der Anerkennung, des Glücks, der Sexualität, all diese Dinge eben. Und so haben wir, wie gesagt, alle unsere Scheunen, wo wir tagtäglich uns immer wieder drauf fokussieren, wo der Widersacher immer wieder den Blick drauf richtet, immer wieder sagt, hier, guck doch mal, wie attraktiv das Ganze ist. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt in diesem Gleichnis. Gott geht nämlich nicht kommentarlos an diesen Bauern vorbei, sondern er richtet ihn. Vers 20, da heißt es, Gott aber sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Wisst ihr, es gibt eine Haltung, die in jedem Menschen drinsteckt, von Natur aus. Das gilt jetzt nicht nur für Landwirte, das gilt für den Prediger, für den Studenten, den Schüler, für den Banker, das gilt für die Hausfrau. Ich breche das mal ein bisschen runter. Anhand eines Beispiels nehme ich mal den Prediger einfach nehme. Man kann da zum Beispiel sagen, pass mal auf, mit einer leichten Abwandlung. Da ist ein Mann, der hatte einen großen Terminkalender. Da hat er alle seine Termine eingetragen. Tagung X und Konferenz Y und die Sitzung mit dem Vorstand und Gottesdienstleitung hier und Predigtdienst da und einige Termine, die kommen noch, die musste er auch noch alle eintragen, weil er ja nichts im Leben verpassen wollte. Alles musste da schön rein. Was macht er? Der besorgt sich einen größeren Terminkalender. Der geht jetzt hin, kann jetzt nicht nur die Stunde des Tages dort eintragen, sondern auch die Stunde der Nacht. Und das klappte ganz gut und irgendwann sagte er sich halt, nun sei ruhig, liebe Seele, du hast alles gut eingetragen, wunderbar, jetzt genieß mal die Zeit ein bisschen. Und je weniger er versäumte, desto mehr stieg er in seinem Ansehen. Vorsitzender, Präsident stand auf seinem Stempel, er wurde noch in den Ausschuss Q und in den Verband K gewählt. Aber eines Tages war es dann soweit und Gott begegnet ihnen und sagt, du Narr, heute stehst du auf meinem Terminkalender. Bei der Ernte, von der Jesus hier spricht, steht viel, viel mehr auf dem Spiel als meine Scheunen. Es geht nicht um meine Anerkennung, um mein Geld, das ich auf der Erde habe. Es geht um viel, viel Größeres. Es geht nicht darum, dass ich so ein paar Dinge auf der Erde hier verpasse. Ob das jetzt der 18. Geburtstag ist oder sonstige Geschichten. Es geht darum, das Leben selbst zu verpassen. So ein paar Dinge auf der Erde zu verpassen, das hätte ihn keine Angst machen brauchen. Aber es geht um das Leben selbst, weil unser Gott ein richtender Gott ist. Sehen wir immer wieder in der Bibel, Psalm 9 zum Beispiel, Vers 8, da heißt es, der Herr aber thront in Ewigkeit, er hat seinen Thron zum Gericht aufgestellt. Oder Psalm 50, Vers 6, und die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, denn Gott ist es, der richtet. Oder Neues Testament, Römer 2, Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Oder noch ein letztes, Jakobus 5, Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und genau so wird eben auch dieser Landwirt hier gerichtet. Vers 20. Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Und die Seele steht ja für das Leben. Es geht hier also um dein Leben, das auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Das sich nicht auf so ein paar Jahre hier auf der Erde begrenzt, sondern auf die Ewigkeit bezogen ist. Das ist das, worum es geht. Und in dem Moment, als Gott hier das Leben des Bauern forderte, ist es völlig unerheblich, auf was aus seinen ganzen Scheunen wird. Denn sein Leben ist dahin. Dein größtes Kapital in deinem Leben ist dein Leben selbst, das Gott dir geschenkt hat. Wenn das weg wäre, dann wäre alles andere auch weg. Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Und du hast nur dieses eine Leben. Dieses Leben ist einmalig. Das hast du nicht zweimal. Das ist nicht so wie bei so einem Computerspiel, wo man sagen könnte, dieses Level habe ich nicht hinbekommen, mache ich das Ganze nochmal von vorne. Das funktioniert nicht. Du hast dieses Leben auf der Erde nur ein einziges Mal. Und deswegen stellt uns Jesus so kritisch diese Frage, wo legst du dein größtes Kapital in deinem Leben an? Sag es mir, wo? Dein Leben. Wie zukunftssicher ist es investiert? Bitte seht diese Spannung in diesem Gleichnis. Jesus spricht hier nicht von einem Verbrecher, der alles kaputt gemacht hat im Leben, sondern er spricht von dir und mir. Doch was ist eigentlich jetzt die Begründung, dass dieser Bauer dieses Urteil erhält? Vers 21. So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Dieser Bauer war arm bei Gott, weil er die Ernte seines Lebens ohne seinen Schöpfer gemacht hat. Und am Ende mit leeren Händen dasteht. Das Problem des Bauern, nochmal, war nicht sein Reichtum. Das Problem des Bauern war nicht, dass er zu viel Geld hatte, sondern dass er an der entscheidenden Stelle zu arm war. Er hatte sein Leben beim falschen Konzern angelegt, weil er nur auf sich selbst fokussiert war. Er hat nur sich gesehen und sein Leben und seine Güter und seine Scheunen. Das ist alles, was für ihn zählte. Das sehen wir ganz deutlich. 6-mal spricht er nur von ich, von seiner Selbst, so von seiner Ich-Zentriertheit. Ab Vers 17. Er überlegte erstmal bei sich selbst, heißt es. Und dann sagt er, was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und all meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, ich, immer nur ich. Das ist das, was er vor Augen hat. Nur sich und seine Möglichkeiten. Nur das Ende bedenkt er nicht. Und wie sehr das heute in unser gesellschaftliches Denken passt, das sehen wir daran, dass wir heute ja selbst Marken nach unserem eigenen ich-zentrierten Leben benennen. Haben vielleicht einige von euch in der Hosentasche dieses Ich-Phone oder so ein Ich-Pad. Das ist das, worum man sich heute alles dreht. Ich stehe im Zentrum. Und da sagt Gott, du Narr. Gott richtet ihn hier. Der hat umsonst geackert, umsonst geschuftet. Du Narr. Und das ist tragisch. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott das voller Schmerz sagt. Dass Gott sagt, hey, ich wollte dich doch beschenken. Der Vertrag zur Ewigkeits-AG, der lag dir doch vor. Warum hast du dich nicht warnen lassen? Warum hast du dir nichts sagen lassen, als ich dich rief? Warum hast du dich bestimmen lassen von Dingen, die nicht über dein Grab hinausreichen? Warum? Warum hast du dich taubgestellt, als ich dich rief? Dieser Mann, der glaubte, er hat alles abgesichert. Und das ist das, was hier deutlich wird. Diese Spannung eben, er sagt, auf viele Jahre, das passt noch, viele Jahre. Und Gott sagt, diese Nacht, das ist der Richtspruch. Bevor dieser Bauer seine Lebensziele verwirklichen konnte, endet Gottes Plan mit ihm. Dieser Mann, der hat das Haltbarkeitsdatum seines Lebens falsch eingeschätzt. Und wie wichtig so Haltbarkeitsdaten sind, das wissen wir, wenn wir mal irgendwo so einen verdorbenen Joghurt gegessen haben, wo das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Aber das beschert bei uns dann höchstens irgendwie so einen verdorbenen Magen. Das, was der Bauer hier erlebte, das bewirkt eine verdorbene Ewigkeit. Das hört nicht mehr auf. Das ist nicht so, dass wir da einen liebenden Gott haben am Ende, der sagt, komm, ich wink dich da durch, nur weil du irgendwie christlich sozialisiert aufgewachsen bist, weil du fleißig in die Gottesdienste gegangen bist. Er sagt, man wird deine Seele von dir fordern. Und damit macht Gott deutlich, deine Seele ist nicht dein Besitz, darüber verfügst du nicht, nicht einen einzigen Tag. Es wird der Tag kommen. Da werden wir alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und da wird Gott uns fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wem hast du dein letztes Vertrauen, deine letzte Sicherheit geschenkt? Ihr Lieben, ich weiß, dass viele von euch sich daran stoßen, dass viele Schwierigkeiten damit haben und sagen, das darf man nicht so deutlich sagen. Dass viele da sind, die sagen, weißt du, ich will lieber was anderes hören. So ein, wenn du einigermaßen mit Jesus unterwegs bist, so den einen oder anderen Missionseinsatz machst oder vielleicht in der Gemeinde ein bisschen aktiver bist, das reicht schon aus. So ein, zwei Scheunen im Leben, das ist in Ordnung. Ihr Lieben, ich muss euch das sagen. Es ist meine Pflicht. Ich kann nicht anders. Dem Propheten Hesekiel gegenüber, Hesekiel macht das ganz, ganz deutlich in seinem Buch. Da begegnet Gott ihm nämlich, und da sagt er das, du wirst vor den Leuten predigen, du wirst Dinge sagen müssen, die sind knallhart, die sind nicht gut verdaulich. Da werden die Leute Schwierigkeiten mit haben. Aber, sagt er, wenn du denen das nicht so sagst, wie ich es dir mitgebe, dann werde ich deren Blut von deinen Händen fordern. Wenn du es ihnen aber sagst, dann werden sie ihr eigenes Blut von ihren Händen fordern. Es ist dein Job, es ist deine Aufgabe und das gilt auch mir. Ich kann nicht anders, ich muss das so deutlich machen. Auch wenn das immer wieder angefeindet wird. Wisst ihr, Jesus hat das immer ganz klar und nüchtern gesagt, was passiert, wenn wir die Rechnung falsch vor Augen haben, wenn wir nicht damit rechnen, dass da am Ende ein Gott auf uns wartet, der uns richten wird. Ewige Verdammnis. Und das ist eine knallharte Aussage der Heiligen Schrift. Etwas, was uns ganz, ganz enorm herausfordert. Und hier in Vers 21 spricht Jesus längst nicht mehr von den Bauern. Da sagt er schon längst, so ist nämlich der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Man kann übersetzen mit, so ergeht es jedem. Jedem, der nicht reich ist in Bezug auf Gott. Deswegen stellt sich uns am Ende noch eine entscheidende letzte Frage. Wie werde ich denn jetzt reich bei Gott? Wie komme ich denn jetzt zu diesem erfüllten Leben? Wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich das Leben nicht verpasse? Ein dritter und letzter Predigtpunkt, ich werde erlöst durch Gott. Ihr Lieben, und das ist jetzt das ganz, ganz Große hier. Jesus zeigt uns auf, was ein erfülltes Leben tatsächlich ausmacht. Und das sind nicht die gefüllten Scheunen. Wäre das der Fall, dann hätte dieser Bauer das erfüllteste Leben überhaupt gemacht. Seine Scheunen waren voller ging schon gar nicht mehr. Ein erfülltes Leben sagt Jesus, hat allein der, der reich ist in Bezug auf Gott. Wie sieht dieser Reichtum aus? Einige Verse später in diesem Kapitel lesen wir die Antwort. Da heißt es, trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Heißt die Frage, die wir beantworten müssen, um eben das Leben nicht zu verpassen, wie komme ich rein in dieses Reich Gottes? Und da sind wir jetzt eben geneigt, wie gesagt, diese Parallele wieder, diesen Gott-Plus-Glauben, zu sagen, ja, ich nehme das so ein Stück weit an, aber ich versuche das durch moralische Grundsätze, durch ein vorbildliches Leben so ein bisschen zu kompensieren, ein bisschen abzugleichen, damit Gott am Ende sagt, du hast gut gelebt, komm, passt. Oder indem ich eben in die Gottesdienste gehe und sage, ich habe das ja alles abgearbeitet, ich bin ja dabei gewesen. Wie komme ich rein in Gottes Reich? Die Lösung hat Jesus bereits genannt, zum Beispiel in Matthäus 5, da heißt es, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was sind das für Leute? Geistlich Arme. Menschen, die zugeben, dass sie vor Gott nichts zu bringen haben. Es bedarf also ganz offensichtlich einer gewissen Form der Armut, um reich zu werden bei Gott. Was ist damit gemeint? Ist ja immer wieder falsch verstanden worden. So dieses selig sind die geistig Armen, also Menschen, die einen geringen IQ haben, die schlecht in der Schule waren. Das ist nicht das, was hiermit gemeint ist, sondern es geht darum, geistlich arm zu sein. Was heißt das? Da ist die Bibel ganz, ganz klar, das sind Menschen, die vor Gott zugeben, die vor Gott eingestehen, ich stehe vor der Heiligkeit Gottes, vor seinem absoluten Anspruch mit leeren Händen da. Ich habe dir, Gott, nichts zu bringen, außer meine Schuld. Menschen, die erkennen, Gott, ich bin dir so viel schuldig geblieben, an Liebe, an Dankbarkeit, an Hingabe, an Gehorsam, an Dienst. Ich habe meinem Schöpfer so viel verweigert. Gott hat mich mit seiner absoluten und grenzenlosen Liebe beschenkt und ich bin da so oft dran vorbeigelaufen. Und wenn ich mich an ihm und an seinem Maßstab messe, dann bleibt unterm Strich immer eine rote Zahl. Ich habe nicht die Möglichkeit, aus mir selbst heraus vor dem Richterstuhl Gottes zu entfliehen, vor der ewigen Verdammnis. Ich habe nicht die Möglichkeit, aus mir selbst heraus irgendwie reich zu werden bei Gott. Und geistlich arm zu sein, heißt eben genau das, einzugestehen, wie ich vor Gott dastehe. Einzugestehen, zu verstehen, Herr, ich bin wirklich ein armer Sünder und ich habe dir nichts zu bringen. Nichts. Und da möchte ich dich einladen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund du heute hier bist. Ob du sagst, ich will mich dazu rüsten lassen, ob du dich hast vielleicht mitschleppen lassen mit anderen aus der Jugendgruppe, aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Wenn du das noch nicht erkannt und bekannt hast, dann geh hin, bitte den lebendigen Gott, dass er dir das auftun mag, dass du erkennst und bekennst, Herr, ich habe dir nichts zu bringen. Das ist nämlich die Voraussetzung für all das, was ich tue. Dass ich zugebe und die einzige Lösung annehme, die Jesus geschaffen, die Gott geschaffen hat, eben für mein Problem, für meine ganzen Scheuen im Leben. Die einzige Lösung, die eben in dieser einen Person liegt, in Jesus Christus. In Jesus Christus, der gekommen ist auf diese Welt, um für meine Schuld zu sterben, für meine Scheunen, für all das, was ich verbocke im Leben, der mir eine Zukunft, eine Perspektive schenken möchte, der gekommen ist, damit ich eben nicht mehr arm sein muss, sondern damit ich reich werden kann vor Gott. Er hat alle Schuld bezahlt. Er, der eben sagt, jetzt könnt ihr alle zu mir kommen, die ihr mühselig und beladen seid und eure geistliche Armut bekennen. Glaubt mir, vertraut mir, das ist geistliche Armut. Ich setze Gottes Maßstab an meinem Leben an und verstehe und weiß, ich kann nicht bestehen. Der Apostel Paulus, der hat das sagenhaft auf den Punkt gebracht, 2. Korinther 8, da heißt es in Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Obwohl Jesus alles hatte, wurde er arm für uns. Das ist die Erlösung durch Gott. Er hat alles hingenommen, dass er diesen Leidensweg gegangen ist, gefoltert wurde, dass er in den Tod gebracht wurde und auferstanden ist. Mit dem einen Ziel, damit du reich werden kannst bei Gott, damit du ein wirklich erfülltes Leben leben kannst. Dass da einer ist, der die Brücke zum lebendigen Gott schlägt. Und ihr Lieben, das ist der einzige Weg. Und wenn du bisher nicht aufgepasst hast, das musst du verstehen. Es ist der absolut einzige Weg auf dieser Erde, um ein erfülltes Leben zu leben. Allein durch Jesus Christus. Das ist der absolut einzige Weg, um reich zu werden bei Gott, dass ich hingehe und meine Armut zugebe vor dem, der sein Leben für mich hingegeben hat. Jesus, allein du kannst mich reich machen durch deine Vergebung. Du allein, ich brauche dich. Und das ist ein Lebensstil. Ich setze mich da mal hin und sage, Gott, sorry, da habe ich mal ein paar Dinge versaut, sondern ich lebe das ganz praktisch an jedem Tag meines Lebens. Da sind wir jetzt wieder bei diesem ersten Punkt, das, was der Kornbauer eben nicht tat, diese Abhängigkeit von Gott. Wenn ich das begriffen habe, Herr, ich habe dir nichts zu bringen, dann tue ich eine einzige Sache in meinem Leben von diesem Tag an. Ich klammere mich an meinem Heiland Jesus Christus, als wäre das alles, was zählt, denn es ist alles, was zählt. Ich habe sonst nichts im Leben. Die Scheunen, die brechen auf kurz oder lang alle zusammen. Da kann ich nicht drauf wetten. Ich bin von ihm abhängig. Und wie tue ich das? Wie klammere ich mich an ihm? Indem ich immer wieder auf das Kreuz schaue, immer wieder in sein Wort gehe und schaue darauf, was er für mich getan hat. Und immer wieder erkennen und bekennen muss, ich bin ein armer Sünder. Ich habe dir nichts zu bringen, nichts, ein einziges Stück. Aber du bist es, der mich reich macht. Und wenn ich das begriffen und bekannt habe, dann bin ich neu fähig und erst dann bin ich fähig, alles zu investieren und einzusetzen in Gottes Reich. Dann bin ich fähig zu sagen, so jetzt mein Leben ganz in Gottes Reich investieren. Jetzt kann ich meine Einsätze so richtig angehen. Jetzt kann ich ganz in die Gemeinde Gottes investieren. Kann Zeuge für ihn sein, hier auf dieser Erde. Und das ist wichtig, je mehr ich auf Jesus schaue, desto mehr werden diese Blockaden, von denen ich gesprochen habe, die wir ja von Natur aus haben, durch den Sündenfall, diese Blockaden, dass wir Gott nicht in allen Dingen unseres Lebens brauchen. Je mehr ich auf Jesus schaue, werden diese Blockaden abgebrochen. Und das ist wichtig für dein Leben. Der reiche Kornbauer, der dachte, das alles nicht nötig zu haben. Der dachte, es ist alles safe, auf viele Jahre. Der hat voll aufs Diesseits gesetzt und alles verloren. Und da möchte ich dich einmal bitten, noch zum Ende ehrlich mit dir selbst zu sein. Vor dir und vor Gott. Wie sieht es mit der Ernte deines Lebens aus? Worin investierst du? Bist du arm oder reich bei Gott? Und in diesem Gleichnis, da liegt diese ganz besondere Dringlichkeit eben in dieser schroffen Gegenüberstellung, die wir hier haben. Ich mache das nochmal deutlich, weil das so entscheidend ist, dass er sagt, ich habe noch viele Jahre, das reicht noch, ich kann das später. Und Gott sagt, diese Nacht. Keiner von uns hat den Termin mit dem Tod festgelegt. Wir alle wissen nicht, ob wir noch viele Jahre oder Jahrzehnte haben werden. Aber es kann sein, dass es auch heute Nacht ist. Und deswegen zwingt uns dieser Text, ehrlich zu werden mit uns selbst. Bitte Gott darum. Herr, lass du mir klar werden, wie es um mein Leben steht. Ob ich reich bin bei dir oder nicht. Und lass mich die entsprechenden Konsequenzen ziehen, die nötig sind. Dass du Jesus anrufst und alles ihm übergibst und er alles gut macht. Von einem auf den anderen Moment. Und er sagt, jetzt bist du dabei. Jetzt bist du reich bei mir und jetzt kannst du ganz für mich leben. Und ab diesem Punkt lebst du in einem ganz anderen Schutz, einer ganz anderen Geborgenheit. Kannst ein erfülltes Leben leben, eben an der Seite des Schöpfers, an der Seite Gottes. Wo eben nicht mehr die Scheunen das Leben bestimmen. Aber das ist wichtig, viele Jahre oder heute. Da gibt es diese bekannte Geschichte von dem griechischen König, der einen Brief erhält, da steht drauf, eilt. Und er steckt sich den in die Tasche und in derselben Nacht wird dieser König dann ermordet. Und dann findet man diesen König und den Brief bei diesem König und schlägt diesen Brief aus. Und dann heißt es darauf, in dieser Nacht wird man dich umbringen. Flieh so schnell du kannst, du hast nur noch wenige Stunden zu leben. Dieser König, der war naiv, der hat mit seinem Leben gespielt. Der dachte, das passt schon. Post erledige ich morgen. Ich habe da noch irgendwie Zeit in meinem Leben. Und in gewisser Weise ist Gottes Wort so dieser Brief für uns. Wo Gott uns deutlich macht, da ist das erfüllte Leben möglich. An der Seite des Schöpfers. An der Seite Jesu. Er allein ist es, der etwas bietet, was keine Scheune dieser Welt bietet. Und deswegen fordert uns dieses Wort Gottes uns immer wieder auf, bring das in Ordnung. Vielleicht hast du noch viele Jahre, das kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Entscheidend ist, worauf deine Ewigkeit ausgerichtet ist. Wo du deine Ewigkeit verbringen willst. Und dass da einer ist, der dir die Möglichkeit gibt, wieder zu Gott zu kommen. Und das ist Jesus Christus selbst. Ihr Lieben, ich habe damit begonnen, dass wir heute in einer gewissen Angst leben, Dinge auf dieser Erde zu verpassen. Und jetzt ist es im Leben nicht möglich, dass wir alles auf dieser Erde erleben. Wir können nicht jedes Land bereisen, wir können nicht auf jeder Party mittanzen, das geht nicht. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht, weil es eine ganz reelle Gefahr gibt, das Leben selbst zu verpassen. Wenn ich Jesus Christus nicht Herr meines Lebens sein lasse, wenn ich mit anderen Dingen und Größen plane. Und deswegen, worauf konzentrierst du dich? Auf die gefüllten Scheunen? Auf die Dinge dieser Welt? Oder auf ein erfülltes Leben, das Jesus Christus selbst bietet? Jesus sagt, da ist ein erfülltes Leben. Da ist ein Leben, das ich dir biete. In den Augen dieser Welt oft nicht lebenswert. Viele werden diesen Weg nicht gehen. Aber es ist ein erfülltes Leben. Es ist das beste Leben, weil ich für dieses Leben gestorben bin. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir sagen dir Lob und Dank dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Dass wir das gerade im Lied bekennen durften, Herr, auf dein Kreuz zu schauen. Und dafür können wir dir nie genug danken. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, ehrlich zu werden mit uns selbst. Du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht, wo wir abgehalten werden, Herr, in dein Reich zu investieren, unser ganzes Leben für dich zu leben, weil wir oft nicht ehrlich sind, weil wir immer noch unsere Scheunen haben, die Dinge des Lebens, auf die wir unser Vertrauen setzen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, radikal zu werden, radikal in der Nachfolge, dass wir wirklich alles von dir abhängig machen und nicht darauf schauen, was links und rechts um uns herum die Menschen tun, sondern dass wir unsere Verantwortung vor dir wahrnehmen und dass wir nicht so enden wie dieser Bauer hier. Dass wir dir, unserem Gott, nicht als Richter, sondern als Retter begegnen, weil du eine Erlösung geschaffen hast, Herr, die unser ganzes Leben bestimmen soll und kann. Und darum bitte ich dich, Herr, für jeden Einzelnen hier, der heute mit dabei ist, dass du genau das schenken magst, dass dieses dein Werk, dein Evangelium, unsere Herzen, unser Leben durchdringt und bei all dem, was wir tun, Herr, wir von dem eben geleitet werden, dass du dein Leben gegeben hast, dass du arm wurdest, damit wir reich werden können. Amen.